Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein Wechsel ins Neue Testament steht diesmal an, und zwar zur Apostelgeschichte des Lukas. Die Apostelgeschichte umfasst 28 Kapitel und wird uns deshalb einige Wochen lang beschäftigen. Wie der Name es schon andeutet, geht es im Wesentlichen um das, was die Apostel Jesu in den ersten Jahren nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt erleben. Die Apostelgeschichte des Lukas ist im Grunde nichts anderes als eine Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Deshalb wird sie manchmal auch als das fünfte Evangelium bezeichnet. Im ersten Vers der Apostelgeschichte stellt Lukas selbst eine Verbindung her zu dem von ihm verfassten Evangelium. Lukas war Arzt von Beruf, wie man einer Bemerkung aus dem Kolosserbrief entnehmen kann. Das erklärt auch, warum er im Lukas-Evangelium verschiedene medizinische Fachbegriffe seiner Zeit verwendet hat und ein besonderes Augenmerk auf die Krankheiten legte, von denen Jesus viele Menschen befreit hat. Dass Lukas auch ein begabter Historiker war, steht außer Frage. In den Schilderungen der Apostelgeschichte tritt das noch deutlicher in den Vordergrund als im Lukas-Evangelium. Innerhalb des Neuen Testaments bildet die Apostelgeschichte sozusagen eine Brücke zwischen den vier Evangelien davor und den Briefen, die im Anschluss folgen. Auch inhaltlich würde eine Lücke entstehen, wenn es die Apostelgeschichte nicht gäbe. Faszinierend finde ich, wie sie die Berichterstattung aller vier Evangelien aufnimmt und fortführt. Schauen wir uns das Matthäusevangelium an, so steht als letzter Tatsachenbericht über Jesus seine Auferstehung im Mittelpunkt. Auch im ersten Kapitel der Apostelgeschichte ist davon die Rede. Das Markusevangelium dagegen endet mit der Himmelfahrt Jesu. Doch auch dieses Ereignis wird im ersten Kapitel der Apostelgeschichte erwähnt. Im Lukasevangelium geht es ganz zum Schluss zwar auch um die Himmelfahrt, sie wird aber nur kurz erwähnt. Im Zentrum dagegen steht das Versprechen Jesu, dass er seinen Nachfolgern den Heiligen Geist zur Seite stellen wird. Auch das ist im ersten Kapitel der Apostelgeschichte ein Thema. Und schließlich noch das Johannesevangelium. Hier geht es in den letzten Zeilen um die Wiederkunft Jesu, die, Sie haben es bestimmt nicht anders erwartet, ebenfalls am Anfang der Apostelgeschichte eine Rolle spielt. Fast ist es so, als würde man die vier Evangelien zusammen in einen Trichter schütten und unten kommt die Apostelgeschichte heraus. Auch der missionarische Auftrag, der in allen vier Evangelien vorkommt, aber in jedem unterschiedlich stark betont wird, ist in der Apostelgeschichte ein wichtiges Element. Für Bibelleser kann es sehr interessant sein, die Apostelgeschichte Stück für Stück durchzulesen und zwischendurch immer wieder einen Stopp einzulegen, um einen Ausflug zu den neutestamentlichen Briefen zu machen. Angenommen, Sie lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus während seiner zweiten Missionsreise nach Galatien kommt und danach die griechische Hafenstadt Korinth besucht. Mein Vorschlag wäre, dass Sie sich an den entsprechenden Stellen in der Apostelgeschichte ein Lesezeichen in Ihre Bibel legen und sich dann erstmal den Galaterbrief und anschließend den ersten und zweiten Korintherbrief vornehmen. Anschließend kehren Sie zur Apostelgeschichte zurück und lesen dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Auf diese Weise können Sie auch mitverfolgen, wie sich die Botschaft von Jesus Christus ausgebreitet hat und wie sich die einzelnen Gemeinden weiterentwickelten. Denn in der Apostelgeschichte geht es vielfach um die Gründung von neuen Gemeinden, die anschließend von den Aposteln per Briefkontakt, aber natürlich auch durch persönliche Besuche betreut werden. Ein zentrales Thema der Apostelgeschichte ist natürlich die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde oder der Kirche schlechthin. In Kapitel 2 wird geschildert, wie die ersten Christen auf eine so außerordentliche Weise vom Heiligen Geist ergriffen wurden, dass manche Leute sogar dachten, sie seien betrunken. Bereits im ersten Kapitel wird Jesus mit einem Satz zitiert, der gewissermaßen vorab zusammenfasst, worum es in der gesamten Apostelgeschichte geht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In Übereinstimmung mit dieser Ankündigung Jesu lässt sich die Apostelgeschichte in drei größere Abschnitte einteilen. Die ersten 7 Kapitel handeln davon, was der Heilige Geist bei den Nachfolgern Jesu in Jerusalem bewirkt. In den Kapiteln 8-12 weitet sich sozusagen der Blickwinkel, denn die Apostel dehnen ihren Wirkungskreis auf Judäa und Samarien aus, also auf den südlichen und den nördlichen Teil Israels. Und ab Kapitel 13 folgt ein weiterer Schritt. Die mit dem Heiligen Geist ausgestatteten Apostel brechen auf in unbekannte Gefilde und erreichen sogar Europa. Wenn man beim Lesen der Apostelgeschichte am Ende von Kapitel 28 ankommt, dann kann es durchaus passieren, dass man unwillkürlich den Anfang von Kapitel 29 sucht. Ein 29. Kapitel gibt es aber nicht. Die Apostelgeschichte endet, so empfinde ich es jedenfalls, ziemlich abrupt mit einer Schilderung darüber, wie Paulus in Rom auf seinen Gerichtsprozess wartet. Weil man ihm gestattet, während dieser Zeit eine eigene Wohnung zu beziehen, kann er sich dort volle 2 Jahre der Verkündigung des Evangeliums widmen und den Christen in Rom einiges beibringen. Über den Prozess selbst und über seinen Ausgang erfahren wir dagegen nichts. Manchmal habe ich mir schon überlegt, ob Dr. Lukas nicht eines Tages an den Schreibtisch zurückkehren wird, um die Apostelgeschichte weiter fortzuschreiben. Und wenn er fleißig genug ist, wird er dann im vorerst letzten Kapitel darüber berichten, was Sie und ich mit dem Heiligen Geist ausgestattet irgendwo auf dieser Welt erlebt haben. Beim Durchlesen der Apostelgeschichte sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich im Folgenden einfach mal aufzählen möchte. Auf die meisten Punkte werde ich in den nächsten Sendungen noch zu sprechen kommen. Auffällig finde ich, erstens, welch eine herausgehobene Stellung Jesus Christus in der Apostelgeschichte einnimmt. Schließlich hat er seine Jünger allein zurückgelassen. Im ersten Kapitel wird zwar noch berichtet, wie er zu seinem Vater in den Himmel entschwindet, aber dann ist er ja wirklich weg. Doch was bedeutet das schon? Er hat sozusagen nur sein Hauptquartier verlagert. In Bethlehem kam er als kleines Kind zur Welt. Seine Kinder- und Jugendjahre hat er in Nazareth verbracht und blieb dort, so viel wir wissen, auch noch als junger Mann. Dann, als er öffentlich zu predigen begann, zog er nach Kapernaum. Und ein paar Jahre später, ist er schließlich zu seinem himmlischen Vater umgezogen. Von dort aus hat er alles bestens im Blick. Dass es so ist, kann man jedem einzelnen Kapitel der Apostelgeschichte abspüren. Denn die Apostel verhalten sich so, als ob Jesus mitten unter ihnen wäre. Und das ist er ja auch durch den Heiligen Geist. Zweitens, auch der Heilige Geist spielt in der ganzen Apostelgeschichte eine wichtige Rolle. Nicht nur am Anfang von Kapitel 2, wo es um das sogenannte Pfingstwunder mit der Ausgießung des Heiligen Geistes geht. Wenn ich mich dagegen heute in manchen Gemeinden umschaue, dann scheint der Heilige Geist nur noch eine völlig untergeordnete Rolle zu spielen. Dabei sind wir doch auf seinen Beistand angewiesen, weil, siehe Punkt 1, Jesus heute nicht mehr als Mensch unter uns lebt, sondern zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben, sollte deshalb nicht bloß das Sahnehäubchen im Leben eines Christen bzw. einer Gemeinde sein, sondern zum Alltag dazugehören. Drittens, die Gemeinde oder Kirche Jesu ist ein fester Bestandteil des Christentums. Wer meint, ganz für sich allein als Christ leben zu können, begeht einen Fehler. Für die Apostel ist es selbstverständlich, dass jeder in eine Gemeinschaft von Christen eingebettet ist. Darüber hinaus kann man sich die Christen aus aller Welt, sowohl die, die noch leben, als auch die, die schon gestorben sind, als eine große Einheit, eben als Gemeinde Jesu vorstellen. Diese Gemeinde wird Jesus eines Tages zu sich holen, um für immer mit ihr vereint zu sein. Viertens. Es fällt auf, welch eine Kraft und Dynamik die ersten christlichen Gemeinden entfalten. Demgegenüber scheinen viele der heutigen Gemeinden müde geworden zu sein. Das ist einerseits verständlich, doch durch die Kraft des Heiligen Geistes kann sich daran etwas ändern. Fünftens. Beim Lesen der Apostelgeschichte lohnt es sich, immer wieder einen Blick auf die Landkarten zu werfen, die in vielen Bibelausgaben ganz vorne und ganz hinten zu finden sind. Denn in der Apostelgeschichte wimmelt es nur so von geografischen Ortsangaben. Sie sind ein Hinweis darauf, dass der Heilige Geist nicht irgendwo im luftleeren Raum am Wirken ist, sondern ganz konkret bei Menschen, die in verschiedenen Ortschaften, Städten und Ländern zu Hause sind. Diese Tatsache wiederum führt mich gleich zum nächsten Punkt. Sechstens, Personen. Ich persönlich habe nicht nachgezählt, aber angeblich werden in der Apostelgeschichte 110 Personen mit Namen genannt. Dr. Lukas lag es offenbar am Herzen, nicht einfach nur pauschal über die Ausbreitung des Christentums zu berichten, sondern er nennt Namen. Der gehörte dazu, und die beiden fanden zum Glauben, und natürlich haben sie es auch denen weitererzählt. Am Ende des ersten Jahrhunderts freilich wäre es schon nicht mehr möglich gewesen, die Namen aller Christen aufzuschreiben, weil es so viele wurden. Siebter Punkt. Obwohl alle vier Evangelien über die Auferstehung Jesu berichten, spielt sie auch in der Apostelgeschichte eine wichtige Rolle. Ganz einfach, weil die Botschaft von der Auferstehung Jesu grundsätzlich im Mittelpunkt der christlichen Verkündigung stehen sollte. Auch in der heutigen Zeit tun wir gut daran, nicht nur am Osterfest an den Sieg Jesu über den Tod zu erinnern. Als Pastor habe ich mir deshalb ab und zu mal den Spaß gemacht, mitten im Sommer eine Osterpredigt zu halten. Manche Leute dachten, ich hätte einen Sonnenstich und wollten schon nach Hause umkehren. Aber mir gelang es dann doch, sie davon zu überzeugen, dass im Grunde jede Predigt in der Auferstehung Jesu ihren Dreh- und Angelpunkt finden muss. Selbst bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, einem Herzstück der Apostelgeschichte, predigt Petrus über die Auferstehung des Sohnes Gottes. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Und schließlich noch ein achter Punkt, der mir beim Lesen der Apostelgeschichte aufgefallen ist. Während zunächst der Apostel Petrus in den Vordergrund tritt, ist später der Apostel Paulus derjenige, der den Ton angibt. Die anderen Apostel spielen im Vergleich zu ihnen eine eher untergeordnete Rolle. Verschiedene Erklärungsversuche können meistens nur einen Aspekt dieser Beobachtung erklären. Da ist zum Beispiel von Meinungsverschiedenheiten zwischen Petrus und Paulus die Rede. Oder davon, dass Lukas als Berichterstatter mit Paulus befreundet war. Doch ich frage mich, ob das wirklich so entscheidend sein konnte. Denn oft genug haben sich alle Beteiligten getroffen und gemeinsam beratschlagt. In vielen Sprachen wird die Apostelgeschichte übrigens, wenn man den Titel ins Deutsche übersetzt, das Buch der Taten oder die Taten der Apostel genannt. In Anlehnung an die beiden ersten Verse ist mir noch ein anderer Name eingefallen. Der ist zwar ein bisschen sperrig, beschreibt aber ganz genau, worum es in der Apostelgeschichte geht. Dieser von mir ausgedachte Name lautet »Das Buch vom Wirken Jesu Christi durch seine Apostel, die er durch den Heiligen Geist für ihren Dienst ausgerüstet hat.« Nach dieser allgemeinen Einführung zur Apostelgeschichte möchte ich nun auf den Bibeltext eingehen. Das erste Kapitel ist im Grunde ein zusammenfassender Bericht über das, was in den 40 Tagen nach der Auferstehung Jesu passiert ist. Ort des Geschehens ist und bleibt bis einschließlich Kapitel 7 die Hauptstadt Judäas, Jerusalem. Hier nun aus Kapitel 1 die beiden ersten Verse. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, schreibt: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Mit dem ersten Bericht, der hier erwähnt wird, ist das Lukas-Evangelium gemeint. Auch das war ausdrücklich an den hochverehrten Theophilus adressiert. Das Lukas-Evangelium hatte zum Inhalt, Vers 1, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Die Apostelgeschichte wiederum ist die Fortsetzung und handelt davon, was geschah, Vers 2, nachdem Jesus den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Dass Jesus denen, die ihm nachfolgen, durch den Heiligen Geist Weisung gibt, das können wir auch in der heutigen Zeit feststellen und in Anspruch nehmen. Das hat Gültigkeit bis zu seiner Wiederkunft, wenn er die Seinen zu sich holen wird. Die in Vers 2 erwähnte Tatsache, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, bedeutet nicht, dass er deswegen sein Wirken auf dieser Erde eingestellt hätte. Vielmehr wirkt er durch die Taten der Apostel, die von ihm mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden. Man könnte auch sagen, dass Jesus bestimmte Aufgaben an seine Apostel delegiert. Sie handeln in seinem Auftrag. Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Diesem Vers merkt man an, dass Dr. Lukas kein Theologe, sondern ein Mediziner war. Tot oder lebendig, das machte er in erster Linie daran fest, ob die Lebensfunktionen eines Menschen erloschen waren oder nicht. Ganz in diesem Sinne spricht er hier von Beweisen dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Denn Jesus wurde nach seiner Auferstehung von vielen Augenzeugen gesehen. Durch seine Auferstehung hat übrigens vieles von dem, was Jesus vor seinem Tod verkündigt und angekündigt hat, eine ganz besondere Glaubwürdigkeit bekommen. Wer weiß, ob die Begegnungen, die Jesus in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung mit anderen Menschen hatte, deshalb nicht mehr bewirkt haben, als die Begegnungen in den rund 3 Jahren vor seinem Tod, in denen er mit seinen Jüngern unterwegs war. Manche Christen wünschen sich ja nichts sehnlicher, als mit Jesus auf die gleiche Weise Gemeinschaft haben zu können, wie damals seine 12 Jünger. Doch ich zweifle daran, ob man Jesus dadurch wirklich besser kennenlernen würde. Denn nicht der irdische Jesus, der als Mensch unter Menschen lebte, ist der Herr, den wir anbeten, sondern der auferstandene Herr, der zur Rechten sitzt, seines Vaters im Himmel. Im Kolosserbrief fordert Paulus die Christen ausdrücklich auf: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Wenn man die 4 Evangelien zur Hand nimmt, kann man recht viel über das irdische Leben Jesu erfahren. Die Berichte darüber, wie er auf Menschen eingegangen ist, wie er manche von ihnen geheilt hat, wie er mit Pharisäern und Schriftgelehrten diskutierte, alle diese Berichte haben einen unschätzbaren Wert für uns. Aber die Fakten allein machen aus einem Menschen noch keinen Christen. Viele, selbst die Anhänger manch fremder Religionen, halten Jesus für ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Doch fragen Sie bei diesen Leuten mal nach, welche Bedeutung der auferstandene Jesus für sie hat. Vermutlich ernten sie nur ein Achselzucken, und die Begeisterung für Jesus hat ganz schnell ein Ende. Umgekehrt heißt das für die Verkündigung in unseren Gemeinden: Wir müssen den Mut haben, die Menschen auf das schier Unglaubliche hinzuweisen, nämlich, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz von den Toten auferstanden ist. Die Augenzeugen, die Lukas im 3. Vers der Apostelgeschichte erwähnt, haben Jesus als Lebendigen gesehen. Allein diese Tatsache lässt den Rückschluss zu, dass Jesus am Kreuz tatsächlich, wie von ihm behauptet, für die Sünden der Menschen gestorben ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, zählt Paulus eine ganze Reihe von Menschen namentlich auf, die Jesus alle nach seiner Auferstehung mit eigenen Augen gesehen haben. In Vers 6 ist sogar von mehr als 500 weiteren Augenzeugen die Rede. Und warum ist Paulus das so wichtig? Ab Vers 17 folgt die Antwort. Ist Christus aber nicht auferstanden? Damit ist gemeint, stellt euch vor, Christus wäre nicht auferstanden. Und jetzt zitiere ich weiter aus der Lutherbibel. So ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Tja, und weil diese Botschaft wirklich unter die Leute muss, habe ich, wie vorhin bereits erwähnt, hin und wieder mal mitten im Sommer eine Osterpredigt gehalten. Aus der Reihe durch die Bibel war das die erste Sendung zur Apostelgeschichte des Lukas. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.